Deutschlandfunk Interview.
Kein schöner Jahrestag für die US-amerikanische Demokratie. Am 6. Januar brachen Randalierer Türen und Fenster des Kapitols auf und drangen in das Gebäude ein in Washington und bis in den Plenarsaal des Senats vor. Polizei und Nationalgarde brauchten mehr als 6 Stunden, um die Lage wieder unter Kontrolle zu bringen. Der noch amtierende Präsident hatte zum Sturm ermuntert. Donald Trump wollte sich mit seiner Wahlniederlage nicht abfinden. Inzwischen hat die Polizei hunderte Angreifer festgenommen. 71 Personen wurden bereits verurteilt. Seit dem Sommer untersucht ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss die Hintergründe. Und schon ist die nächste Wahl in Sicht. Und knapp 11 Monate vor diesen Kongresswahlen ist Joe Biden mit einem innenpolitischen Kernvorhaben für Klimaschutz und Soziales vorerst gescheitert. Mehr als 500 Milliarden Dollar möchte der Präsident investieren. Sein Parteifreund Senator Joe Manchin aus dem Kohlerevier West Virginia zieht nicht mit. Darüber wollen wir sprechen mit Professor Volker Diebkart. Er lehrt Amerikanistik an der Universität Regensburg. 2016 erschien seine Geschichte der USA. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Heinemann.
Professor Diebkart, wie blicken Sie ein Jahr später auf die Ereignisse vom 6. Januar zurück?
Ja, immer noch mit Fassungslosigkeit über die Ereignisse selbst, weil es sowas in der amerikanischen Geschichte noch nicht gegeben hat. Aber ich bin eigentlich fast noch fassungsloser über das, was seitdem passiert ist, beziehungsweise was seitdem nicht passiert ist, nämlich eine unmissverständliche, klare und von allen politischen Parteien und politischen Akteuren getragene Verurteilung dieser Aktion als etwas, was einfach nicht geht. Also das hat ja nicht wirklich stattgefunden. Es wird immer noch diskutiert, ob Donald Trump nicht vielleicht sogar recht hatte. Es gibt einen signifikanten Teil der Bevölkerung, der auch weiterhin glaubt, dass die Wahl gestohlen sei. Also selbst Repräsentanten des Systems, selbst Inhaber von öffentlichen Ämtern sind nicht praktisch auf dem Boden eines Konsenses, haben nicht auf dem Boden eines Konsenses zusammengefunden, wonach man sich das hier auf gar keinen Fall gefallen lassen möchte. Und das finde ich eigentlich fast noch bemerkenswerter als die Ereignisse vom 6. Januar selbst.
Was bedeutet das alles für die Demokratie in den Vereinigten Staaten von Amerika?
Ja, nun, der 6. Januar war einerseits ein Angriff auf die geschriebenen Gesetze der USA. Es ist aber ein Angriff auf die in der Verfassung niedergelegten Verfahren zur Entscheidungsfindung. Und das ist ja das Wichtige an der amerikanischen Demokratie, dass es eben immer eine Demokratie war, die sehr stark auf die Regelmäßigkeit und Regelgeleitetheit von Verfahren gesetzt hat. Das ist in Gesetzen niedergeschrieben, das ist in der Verfassung niedergeschrieben. Das ist damit ausgehebelt worden und das war ein Angriff auf genau diese geschriebenen Gesetze. Aber es war genauso gut ein Angriff auf die vielen ungeschriebenen Gesetze der amerikanischen Demokratie, ohne die amerikanische Demokratie auch gar nicht so richtig funktionieren würde. Denn nicht alles ist irgendwie jetzt in Gesetzen kodifiziert. Es ist eine Demokratie, die auch sehr stark davon lebt, dass es stillschweigende Vereinbarungen darüber gibt, was geht und was nicht. Dass zum Beispiel ein Präsident, ein Präsidentschaftskandidat seine Wahlniederlage in zeitlicher Nähe zum Ereignis einräumt. Da sind also sehr viele ungeschriebene Gesetze, die einfach den politischen Umgang in dieser Demokratie definieren. Und auch darauf war das ein Angriff auf genau das.
Inwieweit trägt Donald Trump Verantwortung für diese Ausschreitung?
Naja, ich meine ja, dass man diese Idee, dass er seine Leute von der Kette gelassen hat, eigentlich hier anbringen kann. Also ich würde schon sagen, dass er eine zentrale Rolle dabei spielt, aber nicht die alleinige Verantwortung dafür trägt. Wir wissen, dass an diesem 6. Januar Menschen aus ganz USA, aus ganz unterschiedlichen sozialen Schichten, mit ganz unterschiedlichen Bildungshintergründen nach Washington gekommen sind. Den Ausschnitt, den wir gerade aus seiner Rede gehört haben, war ja natürlich die direkte Aufforderung an das Kapitol zu gehen, um sich das Land zurückzuholen. Aber gleichzeitig muss man eben damit rechnen, dass die Leute sich auch von selbst radikalisiert haben. Also wir wissen von Gruppen wie den Proud Boys und anderen militanten Organisationen, die von vornherein mit dem Vorsatz nach Washington gefahren sind, da Rambazamba zu machen. Und die fühlten sich eigentlich so als Handlanger oder Erfüllungsgehilfen der präsidentiellen Politik. Also ich würde auf der einen Seite sagen, dass Donald Trump mit seiner Art und vor allem mit seiner Rede dazu beigetragen hat. Aber vielleicht bedurfte es auch gar nicht das Wort des Präsidenten, weil eben viele Gruppen, gerade die rechtsmilitanten Gruppen, von vornherein bereit waren, da dieses Verfahren irgendwie noch zu stören.
Wie wichtig ist die juristische Aufarbeitung dieses Sturms auf das Kapitol?
Ja, die ist schon sehr wichtig. Also ich meine, ein Rechtsstaat kann sich sowas natürlich nicht gefallen lassen. Und deshalb ist die juristische Aufarbeitung und auch die Bestrafung der Täter eine wichtige Angelegenheit, zumal ja eben das auch eine Möglichkeit ist, gerichtlich Fakten festzustellen, Verantwortlichkeiten auch zu thematisieren. Es ist nur eben so, dass jetzt auch gerade die juristische Aufarbeitung, und Sie haben ja auch den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss erwähnt, momentan auch noch wieder eine Quelle von weiterer Spaltung ist, weil eben einige Gruppen in den USA diese Foren noch nicht mal mehr anerkennen als ein Forum, auf dem man gesellschaftliche Konflikte aushandelt, auf dem Recht gesprochen wird. Also es gibt ja mehrere, auch republikanische Senatsangehörige und Repräsentanten, die schlichtweg die Legitimität dieses Parlamentarischen Untersuchungsausschusses in Frage stellen. Und da muss man sich dann schon wirklich Sorgen machen um die amerikanische Demokratie, wenn sich die Amerikaner noch nicht mal mehr über die Foren einigen können, auf denen sie Wahrheit feststellen und auf denen dann auch gesellschaftliche Konflikte friedlich ausgetragen werden.
Welche Wirkung hat in diesem Zusammenhang Trumps Erzählung vom gestohlenen Wahlsieg entfaltet?
Doch, die hat eine sehr, sehr große Wirkung entfaltet. Das war ja unmittelbar nach der Wahl schon absehbar. Und es gibt bis heute sehr viele Amerikanerinnen und Amerikaner, die die Geschichte von der gestohlenen Wahl glauben und damit eben auch die Legitimität des demokratischen Wahlverfahrens in Frage stellen. Und das ist ein steter Quell von weiterer Spaltung und trägt eigentlich dazu bei, dass sich die vorhandenen Frontstellungen immer weiter zementieren. Also ich hätte nicht gedacht, dass diese Geschichte so lange so wirksam ist, aber sie ist hat eine enorme Wirkmacht entfaltet und ist bis heute eigentlich Teil auch des Problems.
Besteht ein Zusammenhang zwischen dieser Propaganda und Joe Bidens niedrigen Zustimmungswerten in Umfragen?
Ja und nein. Also ich meine, auf der einen Seite war Joe Biden von vornherein mit dieser massiven Gegenpropaganda konfrontiert. Und er ist ja angetreten, um das Land zu heilen. Das war eigentlich eine Aufgabe, die kein Einzelner und schon gar kein einzelner Politiker leisten kann. Ich würde aber jetzt nicht alles nur praktisch noch als Nachwirkung der Trumpschen Präsidentschaft interpretieren. Man muss eben schon auch sagen, dass Joe Biden bisher kein so besonders guter Präsident war. Ich meine, er ist angetreten, um die Pandemie in den Griff zu kriegen. Die Pandemie geht munter weiter. Er hat versprochen, die Wirtschaft auf Vordermann zu bringen. Die Wirtschaft liegt momentan zwar nicht am Boden, aber die wirtschaftliche Lage könnte besser sein, insbesondere weil die Inflation auch in den USA ein Problem ist. Und hinzu kommt dann eben der desaströse Abzug aus Afghanistan, der zwar noch von der Trump-Regierung vorbereitet worden ist, aber der dann jetzt eben in die Zuständigkeit der Biden-Regierung gefallen ist. Und das war ja nun ein fast schon an Vietnam 1975 erinnernde Flucht der amerikanischen Soldatinnen und Soldaten aus Afghanistan. Und auch das hat Joe Bidens Ansehen, glaube ich, sehr beschädigt. Insofern, es ist nicht alles nur die Propaganda der Gegenseite, die hier für die schlechten Umfragewerte verantwortlich ist, sondern es ist schon auch die bisherige Amtszeit des Präsidenten, in der eben vieles dann doch nicht so gelaufen ist, wie er einerseits versprochen hat und wie viele Amerikaner andererseits erwartet haben. Zumal man eben jetzt inzwischen ja auch weiß, dass viele Amerikaner im letzten November einfach vor allen Dingen Trump abgewählt haben und nicht unbedingt Biden gewählt haben.
Welche Folgen hätte ein endgültiges Scheitern Bidens Investitionspaket für Klimaschutz und Soziales?
Ja, ich meine, das war ja so ein Signature Project. Also das war ja praktisch so ein Projekt, mit dem er seine Präsidentschaft profilieren wollte. Das sollte eine Gesetzgebung sein, die wie beispielsweise Obamacare mit seinem Namen verbunden worden wäre. Und das wäre also das große profilgebende Gesetzgebungsverfahren gewesen, das ja aber eben, und auch das haben wir am Eingang schon gehört, zum Teil eben auch am Widerstand in seiner eigenen Partei gescheitert ist. Also es ist ja nicht nur so, dass die Republikaner das nicht wollten, obwohl man sich auf das Infrastrukturprogramm schon noch hätte einigen können. Es ist eben auch so, dass Joe Biden massiver Gegenwind aus der eigenen Partei entgegenschlägt, die eben ja ein sehr bunter Haufen ist, wo eben Kohlearbeiter und gut ausgebildete Universitätsprofessoren alle irgendwie versammelt sind. Und da irgendwie die Leute auf ein Thema zu vereinigen und ein Projekt durchzubringen, ist schon sehr schwer.
Viele Hoffnungen ruhten ja im Wahlkampf und seit dem 20. Januar eben auch auf Kamala Harris. Was hat die Vizepräsidentin bisher erreicht?
Ja, also da fällt mir eigentlich nicht viel zu ein. Oder ist Ihnen irgendwie was bekannt, wo jetzt Kamala Harris politisch irgendwie klar hervorgetreten ist? Also nach meinem Eindruck nutzt sie ihre Vizepräsidentschaft bislang nicht, um sich für die nächste Wahl in Position zu bringen. Ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, dass Joe Biden sie nicht lässt oder ob Kamala Harris selber nicht so will. Aber momentan oder bisher scheint sie doch das Schicksal vieler Vizepräsidenten zu teilen, nämlich dann doch im Schatten des Amtsinhabers, im Schatten des Präsidenten irgendwie zu verschwinden.
Professor Dipgert, was erwarten Sie für die Zwischenwahlen im Herbst?
Ja, das ist ja traditionell immer so eine erste Abrechnung oder so eine erste Bilanz des jeweiligen Amtsinhabers. Es wäre jetzt nicht ungewöhnlich, wenn die Republikaner bei den Zwischenwahlen große Erfolge zeigen würden. Also insofern wäre das jetzt eigentlich im Bereich des Normalen, wenn jetzt die Zwischenwahlen mit einem Sieg der Republikaner enden würden. Man muss sich ja klar machen, dass die Wahl, auch wenn Biden sie gewonnen hat, in vielen Teilen des Landes, in vielen Wahlbezirken wirklich auf des Messers Schneide stand. Es hätte in vielen Teilen Amerikas auch anders ausgehen können. Und an diesen knappen Verhältnissen, die ja letztlich nur Ausdruck auch der Spaltung des Landes sind, hat sich ja nicht viel geändert. Letztlich war ja auch die letzte Präsidentenwahl jetzt keine große Wählerbewegung in die eine oder andere Richtung. Insofern muss man einfach da jetzt abwarten, wie das in diesen sehr knappen Wahlkreisen beim nächsten Mal ausgeht.
Welche Rolle spielt in dem Zusammenhang die Auseinandersetzung um das Wahlrecht?
Na, das ist ja so ein Dauerthema der amerikanischen Politik, also die Neudefinierung von Wahlbezirken, so dass man möglichst der eigenen Partei günstige Konstellationen von Wählern erzeugt durch einfach eine Neubestimmung von Wahlkreisen. Das können die Republikaner genauso wie die Demokraten. Und das ist, wie gesagt, ein Dauerbrenner der amerikanischen Politik, wo beide Seiten sich gegenseitig irgendwie so in Position zu bringen versuchen, dass sie dann auch die nächste Wahl gewinnen.
Donald Trump hat zur Booster-Impfung aufgerufen und wird dafür in seiner Anhängerschaft sehr hart kritisiert. Wie erklären Sie sich diese Haltung?
Ich glaube, das ist der Zauberlehrling, der die Geister, die er rief, nicht mehr los wird. Also ich sehe da Tendenzen zu einer Radikalisierung der von Donald Trump organisierten oder losgetretenen rechtspopulistischen Bewegung, die sich jetzt von Donald Trump zumindest in Teilen abzusetzen beginnt, als jemanden, der dann doch vielleicht nicht radikal genug ist. Das fing ja eigentlich schon am 6. Januar an, wo viele derjenigen, die da aufs Kapitol gestürmt sind, die Botschaft des Präsidenten, doch jetzt bitte nach Hause zu gehen, und die hat er ja dann nach einiger Zeit doch noch in die Welt gesandt, die das schon eine große Enttäuschung fanden, wo sie dachten, also jetzt hat er hier doch einen Rückzieher gemacht, jetzt ist er doch umgefallen. Sodass also bereits am 6. Januar auch deutlich wurde, dass da Potenzial zur Selbstradikalisierung in dieser Bewegung ist, die eben dazu führen kann, dass man sich vom Präsidenten, für den man bisher meint, angetreten zu sein, auch wieder absetzt. Und ich glaube, das ist so, in diese Richtung kann man das auch deuten. Ein Präsident, der jetzt sagt, also ich habe mich impfen lassen, ich bin geboostert, habe natürlich auch dafür gesorgt, dass die Impfstoffe überhaupt im Land sind, dass der jetzt vielen derjenigen, die da am 6. April aufs Kapitol gestürmt sind, inzwischen als zu moderat gilt. Und eben jetzt nicht mehr so die große Frontfigur ist, mit der man sich identifiziert. Und auch das scheint mir in der populistischen Dynamik angelegt zu sein, dass man also eine Bewegung lostritt, deren Vertreter sich dann im Laufe der Zeit noch weiter radikalisieren und dann irgendwann auch die Zauberlehrlinge, die sie riefen, wie gesagt, auffressen.
Professor Volker Dipgart lehrt Amerikanistik an der Universität Regensburg. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
Ja, vielen Dank, Herr Heinemann.